Evangelion oder Evangelium eine gute Nachricht für ein Volk. Und das Evangelium ist primär eine gute Nachricht über eine Tatsache. Das Evangelium ist nicht ein guter Ratschlag, sondern eine gute Nachricht. In religiösen Kreisen gibt man einander immer wieder so Ratschläge und das mag ja okay sein, aber die Frage ist, auf welcher Tatsache beruht die Ratschläge. Das ist vielleicht bei Corona ähnlich, oder? Also man könnte euch noch lange empfehlen, dass ihr irgendetwas richtig Impfung macht, wenn die Impfung nicht effektiv verhebt gegen Corona. Dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Und es ist beim Evangelium ein bisschen ähnlich und im Glauben ähnlich. Das Evangelium ist eine gute Nachricht, das hat einen Bezugspunkt in der Realität. Hat einen objektiven Referenzpunkt, könnte man sagen. Es ist eine gute Nachricht von etwas. Und wie wir nachher dann damit leben, das ist der erste, zweite Punkt. Und in der Bibel wird ganz viel gesagt darüber. Ich gehe zurück zu dem Vers, wo uns begleitet durch diese Serie, wo der Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Und es ist scheinbar wichtig, dass es von Christus ist. Das ist der Referenzpunkt, das ist der Inhalt von dem Evangelium. Und weil es von Christus ist, hat das eine Wirkung in unser Leben. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Erst im zweiten Schritt geht es darum, wie dass wir darauf reagieren. Aber es ist wichtig, dass das Evangelium von Christus ist. Nicht das Evangelium von der Impfung gegen Corona oder das Evangelium von irgendetwas. Nein, es ist von Christus. Und wir möchten heute das ein bisschen anschauen miteinander. Warum ist es denn so wichtig, dass es ein Evangelium von Christus ist? Und wir spüren da schon in der Formulierung von Paulus, er sagt, ich schäme mich nicht. Das heisst, da hat es eine Debatte gegeben zur damaligen Zeit über das Evangelium. Und ich nehme euch mit in einen Text, wo im Galaterbrief steht, im ersten Kapitel, da sagt der gleiche Paulus Folgendes zu den Menschen, die angefangen haben, an Jesus zu glauben. Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Er redet da bei dem von Gott selber. Wie schnell habt ihr euch da abgewendet von Gott, sagt er ihnen. Durch Christus hat er, Gott, euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Da merken wir, es gibt unterschiedliche Varianten und scheinbar ist es wichtig, dass man die richtig verwischt. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium, wenn es um Christus geht. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Aposteln, Aposteln, das sind so die höchste geistliche Autorität unter den Menschen. Also wenn ein Apostel etwas gesagt hat, dann hat es ziemlich viel Gewicht gehabt. Und da sagt der Paulus, wenn sogar einer von uns Apostel ein anderes Evangelium würde bringen, dann müsste er das ablehnen. Und er redet nicht nur von Aposteln, das wären Menschen, sondern er redet auch von unsichtbaren Mächten und Kräften und Personen. Und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, ja, redet denn die über das Evangelium? Erzählen die, lehren die uns Menschen? Oh ja, ich habe gerade in den letzten Wochen eine Frau kennengelernt, die einen Geistführer hat. Mit dem redet sie die ganze Zeit. Und der Geistführer, das unsichtbare Wesen, was auch immer genau das ist, informiert sie über das Wesen vom Leben und von der Realität. Lehrt sie. Es ist durchaus möglich, dass unsichtbare Mächte lehrend auf uns einwirken. Und der Paulus sagt, selbst wenn die Menschen mit höchster geistlicher Autorität kommen oder unsichtbare Wesen und euch ein anderes Evangelium bringt, was soll mit denen sein? Wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, dass wir, ja, und jetzt hat es da noch einen Text, der fehlt, wo wir euch überbracht haben, der sei verflucht. Und dann sagt das nochmal, wir haben euch das bereits früher gesagt und ich sage es hiermit noch einmal, er sagt das Gleiche zweimal. Er braucht seine Tinte offensichtlich, um die wichtigen Punkte überbringen. Wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, sei er verflucht. Das sind starke Aussagen, gell? Scheinbar gibt es das Evangelium von Christus und es gibt falsche Varianten von dem Evangelium. Und der Paulus sagt, ihr müsst prüfen, was euch verzapft wird da. Ihr müsst schauen, ist es richtige Evangelium, wo euch gelehrt wird, einerseits, und wo ihr auch daran glaubt. Warum ist ihm das so wichtig? Warum ist das für uns wichtig? Er sagt es im ersten Satz, ich blende den ersten Satz von dem Abschnitt nochmal ein. Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von Gott entfernt habt. Also, wenn wir ein falsches Evangelium annehmen, wenden wir uns von Gott ab, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen. Also das Heilswirken Gottes verpassen wir dann eben auch. Wir wenden uns gegen Gott und gegen das Heil, das er uns gibt, wenn wir das falsche Evangelium annehmen. Das ist das, was der Paulus da sagt. Und darum ist es für dich und für mich, auch in unserer Zeit, wichtig, um ein bisschen Unterscheidungsfähigkeit zu entwickeln. Und wir möchten heute nicht alle wesentlichen Punkte anschauen, da müssten wir ziemlich lange zusammensitzen und dann hätte der zweite Gottesdienst keine Chance und die arme Konf müsste abgesagt werden. Aber wir schauen einen einzigen Punkt an, der drei wichtige Auswirkungen hat für uns und unser Leben. Und ein guter Anfangspunkt, um schauen, wo ist das Kern vom Evangelium, ist bei dem, was Jesus sagt. Ganz am Anfang vom Markus-Evangelium, er fährt gerade an, predigen Jesus, und er sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Da haben wir das Wort. Jetzt, wenn ihr in der Bibel schaut, könnt ihr zum Beispiel schauen, was bedeutet das Evangelium, dann könnt ihr dem Wort mal nachgehen. Das Problem ist einfach, dass wir in den ersten drei Biografien von Jesus, Matthäus, Markus und Lukas Biografie oder Evangelium, wie man es nennt, dort finden wir das Wort. Aber im vierten, im Johannesevangelium, kommt das Wort nie vor. Der Johannes redet eher vom ewigen Leben. Das heisst, wir müssen mehr als nur das Wort Evangelium suchen in unseren Bibeln, wenn wir verstehen wollen, was ist das Wesen vom Evangelium. Aber wir haben hier ein gutes Beispiel, wo Jesus sagt, beim Evangelium geht es ums Reich von Gott. Jedes Reich hat einen König, hat einen, ich brauche jetzt das Wort, Herrscher. Wer ist der König von diesem Reich? Es ist Gott. Das ist alles noch einigermaßen im grünen Bereich, obschon es natürlich grosse Implikationen hat. Wir glauben an ein Reich, an eine Herrschaft vom allermächtigsten Wesen, wo du dir nur ausdenken kannst, von Gott selber. Und jetzt kommt Jesus und predigt da, und dann gibt es die Stelle, wo er Sachen sagt wie das. Johannes, jetzt sind wir im Johannes-Evangelium, mein Reich. Er redet vom gleichen Reich da, Jesus. Und er sagt, das Reich, wo Gott der König ist, das ist mein Reich. Ist nicht von dieser Welt. Was Jesus da in aller Schlichtheit sagt, ist, ich bin der König von dem Reich, wo Gott der König ist. Das heisst, ich, Jesus Christus, teile das Wesen Gottes. Ich bin sozusagen Gott selber, der als Mensch rumläuft auf Planet Erde. Und da ist eine krasse Aussage für die Juden. Wenn jetzt jemand im Hinduismus das gesagt hätte, dann wäre da einfach so ein bisschen, ah ja, wir sind ja alles Götter, oder? Auch Daniela, die gesungen hat vorher, und Elisa ist eine Göttin, klingt das gut? Ja, nun, im Hinduismus ist alles Teil von der Gottheit, und so eine Aussage, dass Jesus göttlich ist, das wäre absolut unproblematisch gewesen. Im Judentum ist das etwas vom Krassesten gewesen, was du jemals hast können sagen. Im Judentum haben wir den Unterschied zwischen Gott, dem Schöpfer, und dem Geschöpf. Und wehe, etwas, das in der Schöpfung ist, behauptet, Gott zu sein. Das geht nicht. Das wäre Götzenanbetung, das wäre Blasphemie. Und da kommt ein Mensch namens Jesus und er sagt, ich bin der König vom Reich, wo Gott der König ist. Und seitdem haben die Christen immer gerungen um die Frage, wer ist Jesus Christus? Und wir haben da viele Stellen, da ist eine davon, wo wir sehen, dass Jesus Gott ist, wo Mensch geworden ist. Und das ist zu einem entscheidenden Kriterium geworden in der Frage, was ist das wahre Evangelium? Zum Beispiel später im 1. Johannesbrief lesen wir, dass an dieser Frage sich entscheidet, wer das Evangelium wirklich verstanden hat. An Folgendem könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft, schreibt er da. Wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist. Also Gott, wo inkarniert wird, wo Mensch wird, wo Fleisch und Blut wird. Kennt ihr den CC da, Kana? Das ist der, wo du Wachen kaufen. Kane, Fleisch, oder? Das ist Inkarnation, ist Fleischwerdig Gottes. Und das ist ganz wesentlich, oder? Wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch vom Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist von Gott, hat den Geist, der von Gott kommt. Der hat verstanden, wer Jesus Christus ist. Das ist ganz entscheidend. Wer sich nicht zu Jesus bekennt, zu dem Jesus, wo Mensch geworden ist, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichrist. Starke Wort. Aber wir haben einfach ein Beispiel, wo wir sehen, wie Christen gesagt haben, an der Person von Jesus Christus, wo der König ist, entscheidet sich, ob es wir mit dem Evangelium zu tun haben, das uns dann nachher wirklich rettet und uns mit Gott versöhnt. Und wir schauen, was das bedeutet an. Weil wenn Jesus Christus nicht ganz Mensch und ganz Gott ist, dann verlieren wir alle, ich sage jetzt Vorteile, alle Wirkungen Gottes. Wir haben in der damaligen Zeit von Jesus haben wir Gruppen, die gesagt haben, ja, Jesus ist einfach nur Gott, aber nicht Mensch. Und dann verlierst du die ganze Kraft vom Evangelium. In unserer heutigen Zeit haben wir vielleicht eher noch Leute auf der liberalen theologischen Seite, die so Sachen sagen, die sagen, Jesus ist, die esoterischen Strömungen sagen, dass Jesus einfach ein Geist ist, oder? Das heisst, er ist nicht Mensch geworden, so wie wir es als Christen glauben. Und dann haben wir damals auch Leute gehabt, die gesagt haben, Jesus ist nicht Gott gewesen, sondern ein reiner Mensch. Und in der heutigen Zeit haben wir gewisse theologische Strömungen, die das auch sagen, Jesus ist einfach ein Mensch gewesen, ein Vorbild. Ja, super, aber er ist nicht Gott-Mensch gewesen. Und darum sollen wir immer prüfen, wenn einer sagt, ich glaube an Jesus, dann kannst du immer fragen, ja, welchen Jesus meinst du denn? Meinst du den Jesus, der ganz Gott ist und ganz Mensch geworden ist? Ist das der Jesus, an den du glaubst? Und wenn wir an dieser Schnittstelle Verschiebungen vornehmen, verlieren wir ganz, ganz viel Entscheidendes. Und für uns ist es sehr wichtig, dass Jesus sowohl Gott als auch Mensch ist, wo der Regierer ist in dem Reich, der König, der Herrscher, weil es bedeutet, dass wir den denkbar mächtigsten König haben. Und der garantiert uns die grösste Sicherheit. Also wir haben, wenn das wirklich stimmt, dass Jesus Christus niemand anders ist als Gott selber, wenn er der König ist, dann haben wir mit ihm die grösste Sicherheit, die wir nur denken können. Ich zeige euch eine Bibelstelle, die mir sehr kostbar geworden ist über die Jahre aus dem Kolosserbrief. Er, das ist Gott, hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Aus der Gewalt der Finsternis befreit. Und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes, Jesus Christus. Durch ihn sind wir erlöst, unsere Sünden sind vergeben. Was man da sehen, ist, dass man einen Herrschaftswechsel erleben kann. Man kann von einem Reich in ein anderes Reich wechseln. So wie meine Frau aus dem Reich von England gewechselt hat ins Reich von der Schweiz. Gell? Da läuft manches anders da bei uns, oder? Wir fahren auf der anderen Strassenseite. Wir fahren auf der rechten, richtigen Strassenseite. Versteht ihr? Im Reich von England ist das anders. Dort fahren wir auf der linken, falschen Strassenseite. Oder? Und da läuft es so, wie es da läuft. Und da hat es den Schutz auch von der Schweiz und ist alles involviert. Und was wir da beschrieben haben, ist, dass ein Mensch kann aus dem Herrschaftsbereich von der Finsternis und der Gewalt, die da damit verbunden ist, wechseln in den Herrschaftsbereich von Jesus Christus. Das ist die grösstmögliche Sicherheit, die du kannst haben. Wir haben es mit Jesus Christus, mit dem denkbar mächtigsten König zu tun. Und das garantiert uns die grösste Sicherheit. Gerade auch in geistlichen Angelegenheiten. Wenn ich mit Menschen unterwegs bin, die mit unsichtbaren Mächten kämpfen und Not erleiden, hey, dann brauchst du Jesus Christus als der Gott-Mensch, der der Herrscher ist in diesem neuen Reich. Und du musst an Jesus Christus glauben, dass du in diesem neuen Reich sein kannst. Das gibt dir die grösstmögliche Sicherheit. Darum ist es so wichtig, darum kämpft der Paulus darum, dass Jesus sowohl Gott wie auch Mensch ist. Ein zweiter Vorteil, den wir haben, wenn Jesus Christus als Gottmensch der König ist, dann haben wir auch den denkbar demütigsten König, den man sich nur mehr ausdenken kann, wirklich. Und er erreicht das Innerste von unserem Herz. Ich möchte euch das erklären. Jeder König herrscht auf eine bestimmte Art und Weise. Und das Johannesevangelium beschreibt uns, wie das Jesus regiert, was sein Thron ist. Was ist der Thron von Jesus? Schauen wir es an. Jesus sagt da, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn, da redet er von sich selber, in seiner Herrlichkeit offenbar wird. Jetzt, wenn dann König irgendetwas denkst und er seine Herrlichkeit zeigt, wo sitzt er? Im Film oder irgendwo, er sitzt auf dem Thron und seine Herrlichkeit strahlt aus, oder? Wie wird Herrlichkeit, wie wird die Herrschaft von Jesus sichtbar? Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Jesus sagt, ich zeige euch jetzt meine Herrlichkeit als König von dem Reich. Und wie zeigt das? Indem er stirbt am Kreuz. Und ich zeige jetzt ein krasses Bild. Aber das ist der Thron von Jesus Christus. Da kommt die Art, wie er Macht zum Ausdruck bringt. Am deutlichsten zum Vorschein. Da haben wir den Thron, den er sich selber ausgesucht hat. Versteht ihr? Die Mächtigen von dieser Erde, die brauchen die Leute, die zu ihnen gehören, um sich selber zu schützen. Sie schützen ihren eigenen Leib. Also ich habe eine Leibwache oder ich habe eine Armee und wenn Gefahr kommt, dann sollen zuerst meine eigenen Leute sterben, bevor es zu mir kommt. Oder? Ich brauche meine Mitbürger zu meinem eigenen Schutz. Ich rette meine eigene Haut, indem ich andere opfere. Das ist das typische Bild von einem Herrscher von unserer Welt. Jesus kehrt es völlig auf den Kopf und er sagt, ich schütze die Haut von den Leuten, die zu mir gehören, indem ich selber stirb. Er opfert sich und nicht die anderen. Und da sehen wir, wie das Jesus Macht ausübt. Wir haben das so wunderbar gesehen, als wir die Offenbarung angeschaut haben miteinander. Als Gemeinde vor etwa anderthalb Jahren. Da ist die Lammesmacht. Die stärkste, grösste Macht im Universum ist die Macht von der selbstaufopfernden Liebe von Jesus Christus. Und das ist so bedeutungsvoll für unsere Zeit, weil wir haben in unserer Zeit so eine Skepsis gegenüber jeglicher Ausübung von Macht. Und das kann man auch verstehen. Die postmoderne Mentalität reagiert ganz stark gegen Macht. Das ist einfach, Macht ist nur problematisch in den Blick und in den Augen von vielen Menschen heute. Und zum Teil haben sie auch recht. Und darum ist das so kostbar, was wir hier haben. Wenn Jesus sagt, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbar wird, wenn seine Macht sichtbar wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Also Jesus übt seine Macht aus durch die selbstaufopfernde Liebe. Das ist das Wesen von seiner Macht. Und wenn du da bist und du kämpfst mit Vertrauen in Autorität, dann such die Autorität von Jesus Christus. Ich gehe nochmal retour. Dieser Macht kannst du vertrauen. Dieser Macht kannst du ganz vertrauen, weil du weißt, die Macht, die Jesus ausübt, auch in unserem Leben und in dieser Welt, wird immer zuerst das Problem auf sich lenken. Da haben wir eine wunderbare Macht. Jetzt, wenn dir das gefällt, gibt es eine grosse Herausforderung, die Jesus dir mitgibt. Das ist eine praktische Auswirkung. Jesus sagt, ich sage euch aber, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Also der Aufruf, wenn du in dem Reich sein willst, ist auch an dich, dass du anfährst, deine Macht ähnlich einsetzen wie Jesus Christus. Und das ist nicht einfach, gell? Wo wir uns auch aufopfern für andere, anstatt dass wir andere opfern für uns. Und darum haben wir da eine ganz wichtige Aussage. Und das ist etwas, was das Herz erobert hat vom Römischen Reich damals. diese Art von Macht. Jesus hat den Christen aufgefordert, so zu leben wie er. Sie haben nicht mit Gewalt auf Gewalt reagiert, sondern mit Liebe und Selbstaufopferung. Und das hat das innerste Herz der Menschen erreicht. Sie haben gesagt, da ist Liebe. Und das ist etwas, was wir heute auch erleben dürfen. Wir haben mit Jesus Christus den denkbar demütigsten König. Und er erreicht das Innerste von unserem Herz. Gerade auch, wenn wir grosse Mühe hatten mit Machtmissbrauch, vielleicht von den Autoritätspersonen in unserem Umfeld. Und wir einfach keiner Macht mehr vertrauen können. Der Macht von Jesus Christus, dem demütigsten König, dem stärksten König, dem mächtigsten und demütigsten König. Der kannst du vertrauen. Und wenn du nicht wieder anfängst, Vertrauen zu schöpfen, dann wird es ganz schwierig werden mit deinem Leben. Da kann deine Seele kann wieder anfangen, Boden unter den Füßen zu bekommen, bei dem Jesus Christus. Darum ist es so wichtig, dass es eben der wahre Gott und Mensch Jesus Christus ist, der König ist von dem Reich. Darum haben die ersten Christen und die Apostel so gekämpft um die wesentlichen Punkte. Und es hat noch einen dritten. Wir haben mit Jesus Christus den denkbar wahrsten König. Und er ermöglicht eine wahre Begegnung mit uns selber. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem Satz, wo Jesus gesagt hat. Er sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nachher herbeigekommen. Tu Buße und glaubt an das Evangelium. Das Wort Buße da, das ist ein Eklix. Das heisst, tu dich von deinem Lebensstil ohne Gott in der Sünde abwenden. Bitte um Vergebung und leb mit Gott. Und was wir hier haben, ist eine Aussage, die Jesus macht und sagt, ihr habt ein Leben, das in der Sünde verhaftet ist. Und das Evangelium von Jesus Christus kann erst dann zu einer guten Nachricht werden, wenn wir einverstanden sind mit der Diagnose, die er macht. Ich zeige euch, wenn ihr an einer anderen Stelle seid, da sagt Jesus, der Menschensohn, also ich, Jesus, ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Als was bezeichnet er uns Menschen? Als Verlorene. Jetzt, wenn wir wieder mit Corona vergleichen, wenn du da bist und du glaubst, dass der Virus eigentlich nicht wirklich ein Virus ist, es ist eine Verschwörung, dann wirst du bei einer Impfung, die kundgetan da wird, wirst du nicht besonders gut denken. Du denkst, ich kann wenigstens vielleicht meine Stelle behalten und ich muss nicht mehr mit der Maske einkaufen. Aber wenn du mit der Diagnose, die da vorhanden ist, nicht einverstanden bist, wird da die Nachricht von einer Impfung nicht eine besonders gute Nachricht sein. Aber wenn du denkst, ich bin gefährdet und ich gehöre offiziell zu der gefährdeten Gruppe, ich habe einen zu hohen Blutdruck und ich gehe gegen die 50. Also, wenn ich glaube, da bin ich wirklich gefährdet, dann ist die Nachricht von einer Impfung eine super gute Nachricht. Aber ich empfinde es erst als eine gute Nachricht, wenn ich mit der dahinterliegende Beurteilung der Situation einverstanden bin. Jetzt, Jesus beurteilt die Situation von uns Menschen folgendermaßen. Er sagt, wir sind Verlorene. Und erst, wenn wir merken, oh, ich bin verloren, ohne den Jesus Christus in Ewigkeit verloren, ist das, was Jesus gemacht hat, dann auch eine gute Nachricht für mich. So sage ich, ja, was soll denn da? Jesus kann froh sein, dass ich zum Glauben an ihn komme. Oder? Das ist wie bei den Politikern, die können froh sein, wenn wir für sie abstimmen, oder? Findet ihr auch? Aber wenn die Situation eine völlig andere ist, dann werden wir völlig anders reagieren auf das Evangelium. Und ich zeige euch jetzt ein Bild, man sieht es nicht so gut, es ist nicht so eine gute Auflösung. Das ist ein Bild, das die meisten da innen, außer Elisa, fast garantiert gesehen hat. Weiss jemand, wo das Bild aufgenommen worden ist? Ich kann es auch schon mal zeigen, hier in der Kirche. Chile. Wo in Chile? Da ist doch ein schönes Land dort. Bergbau. Im Bergbau. Ganz genau. Im Jahr 2010 sind etwas über 30 chilenische Minenarbeiter ganz tief unten in der Erde. Ich habe euch da eine Skizze gebracht und ihr seht, da ist die Oberfläche und sie sind da unten, das ist etwa 650 Meter unter der Erdoberfläche gefangen gewesen. Und sie haben dann da so eine Bohrung gemacht und haben eine Kamera abgeschickt. Und wo die Kamera rausgeschaut hat, in dieser Kammer, in dem Schutzraum, da war ein Mensch da und hat reingewunken. Das ist ein sensationelles Bild. Das ist praktisch über jeden Bildschirm der Welt gegangen, wo man die gefunden hat. Ich habe es hier gesehen und dachte, wow, für ein fantastisches Bild. Es lebt da unten. Jetzt, was denkt ihr da? Hat er gewusst, dass er verloren ist? ist ihm bewusst gewesen, in was für einer Situation er ist. Er wusste, ich bin da unten. Ich bin auf Rettung von oben angewiesen. Er hat die Situation ganz realistisch beurteilt. Ich bin verloren, wenn nicht von oben etwas kommt. Und sie haben dann so eine Kapsel gebaut und die Kapsel abgeschickt und sie haben dann alle können aufholen, lebendig. Was denken da? Sind all die 30 Minenarbeiter eingestiegen? Ist einer unten geblieben? Warum ist denn keiner unten geblieben? Weil alle gewusst haben, in welcher Situation das sind. Das war eine gute Nachricht, das war ein Evangelium für sie. Oder? Jesus Christus sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Seine Beurteilung von unserem Zustand ist, dass wir verloren sind, wenn wir nicht an ihn glauben. Und die Frage ist, teilst du die Beurteilung? Wenn du sagst, nein, das ist alles in der Ordnung, dann wirst du völlig anders auf die Botschaft vom Evangelium reagieren. Und was wir da ganz wichtig haben, ist, dass wenn du einverstanden bist, dass du nötig hast, Buße zu tun, dass du Sünde hast in deinem Leben, dass du Schuld hast in deinem Leben, dann kannst du mit Jesus Christus endlich dein Leben wirklich anschauen. Jesus beurteilt die Situation wahr. Er sagt, wir sind Verlorene als Menschen und das ermöglicht eine wahre Begegnung mit uns selber. Ich glaube, wir können erst dann unser Herz ganz in der Wahrheit anschauen, wenn wir wissen, es gibt auch eine Rettung. Ich kann erst dann eine realistische Begegnung mit meiner eigenen Person haben, wenn ich weiss, da ist ein Jesus, der mir meine Sünden auch vergeben kann. Und darum haben wir mit Jesus als König den wahrsten König, aber auch der, der eine Lösung hat. Und darum ermöglicht es auch eine wahre Begegnung mit uns selber. Und wenn du eine wahre Begegnung mit dir selber suchst, wenn du willst, das Risiko eingehen, dein Herz anzuschauen und zu sagen, das ist die Realität von meinem Herz, dann brauchst du Jesus an deiner Seite. Gerade darum, weil er der wahre Retter ist und der König, ist es möglich, eine wahre Begegnung mit uns selber zu haben. Und so haben wir ein ganz wesentliches Element vom christlichen Evangelium. Das Evangelium von Christus bedeutet, dass Jesus, der Gottmensch, König ist in diesem Reich. Mit ganz vielen wichtigen Auswirkungen für uns. Und so haben Christen vor allen Zeiten ein Glaubensbekenntnis gehabt. Und sie haben das immer wieder gesagt und sie haben das besungen. Und wir singen jetzt auch ein Glaubensbekenntnis, wo wir einfach dürfen sagen, es gibt Sachen, die so wichtig sind, Worte, die so wichtig sind, dass man denen festhebt, weil sie eine grosse Bedeutung haben dafür, ob wir Gott kennenlernen, uns können versöhnen mit Gott und auch das Leben dürfen überkommen und dürfen voll lebendig werden in unserem Glauben.